Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.joelmediatv.de. Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern auch auf Amazing Discoveries zur dritten Folge unseres Studiums über das Lukas-Evangelium. Und heute stellen wir eine der wichtigsten Fragen überhaupt, nämlich die Frage, wer ist Christus? Und mit diesem Bibelstudium wollen wir uns vorbereiten auf das Gespräch am 18. April. Und wir wollen einige Texte des Lukas-Evangeliums uns anschauen, die die Frage beantworten, welche Identität Jesus Christus eigentlich wirklich gehabt hat. Er, der das Zentrum und die Hauptperson des Lukas-Evangeliums ist. Wer ist er gewesen und warum ist das heute für mich und für dich wichtig? Lasst uns zu Beginn beten, damit Gott unseren Verstand durch den Heiligen Geist führen kann. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für all das, was du für uns tust, für die Gnade und die Güte, die du uns schenkst und dass du in deinem Wort dich uns offenbarst. Und wenn wir jetzt das Leben und das Wirken deines Sohnes betrachten, dann möchten wir dich bitten, dass so wie Petrus wir erleben dürfen, dass du uns offenbarst, wer Jesus wirklich gewesen ist und was seine Identität für uns bedeutet, wie seine Identität auch unsere Identität stiftet. So halte alles Störende fern und lass uns Wahrheiten erkennen, die unser Leben verändern. Im Namen Jesu. Amen. Jesus war längere Zeit nicht zu Hause gewesen. In Lukas 4 und dort ab Vers 16 lesen wir, wie er nach etlichen Monaten des Dienstes in anderen Gegenden endlich einmal wieder nach Nazareth kam, dort, wo er aufgewachsen war. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Mehrere Stellen im Lukas-Evangelium bezeugen ja, dass er aus Nazareth war. Wir hatten gelesen, wie seine Familie, wie seine Mutter Maria und deren Mann dann Josef, der spätere Mann Josef, dann von Nazareth nach Bethlehem gezogen waren. Später hatten wir gelesen, wie immer wieder er seinen Eltern untertan war, dort in Nazareth. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Der Kontext dieser Geschichte ist ganz interessant, denn in Vers 15 heißt es, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Jesus war zuvor auf Predigttournee gewesen sozusagen und überall, wo er war, in jeder Gemeinde, in jeder Synagoge, wurde er gepriesen. Die Leute waren begeistert über seine Predigten. Die Leute liebten es, wenn er das Wort Gottes auslegte. Und so kam er als ein gefeierter Rabbi, ein gefeierter Lehrer, ein gefeierter Prediger des Wortes Gottes, kam er in seine Heimatgemeinde. Und in seiner Heimatgemeinde war er gut bekannt. Mit 2 Jahren war er dort über den Boden gekrabbelt. Mit 10 Jahren hatte er dort im Gottesdienst gesessen und hatte Bibelverse auswendig aufgesagt. Selbst mit 22 und mit 24 war er ein regelmäßiger Besucher des Gottesdienstes in Nazareth gewesen. Er war Mitglied der Gemeinde dort. Die Bibel sagt uns, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Er hat die meiste Zeit seines Lebens, die meisten Sabbate seines Lebens, hat er in dieser Gemeinde in Nazareth verbracht. Und Jesus war nicht nur jemand, der sich in die letzte Reihe gesetzt hat und dann mal geschaut hat, was heute im Gottesdienst so passiert. Nein, er stand auf, um vorzulesen. Jesus ging nicht nur Sabbat für Sabbat in den Gottesdienst. Jesus war aktiv am Gottesdienstgeschehen beteiligt. Können wir einiges von ihm lernen. Vers 17. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und das heißt ja, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, damals gab es ja diese großen Schriftrollen, die aufgerollt wurden, heißt es hier, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Und das impliziert so ein klein wenig, dass er nach etwas ganz Besonderem gesucht hat. Er hat einfach nicht die Bibel aufgeschlagen und gelesen, was jetzt ihm am besten gerade in den Sinn kam. Nein, er hatte eine Stelle gesucht. Er fand die Stelle, um die es jetzt gleich gehen wird. Jesus war in seiner Heimatgemeinde. Sie kannten ihn gut. Sie kannten seine Kindheit, sie kannten seine Jugend. Sie wussten, was er getan hat. Sie kannten ihn als arbeitende Person. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, die ihn nur als Prediger kannten, kannte die Gemeinde Nazareth Jesus so gut wie kaum jemand sonst. Und doch kannten sie nicht wirklich. Und Jesus kam jetzt hier, um seine wahre Identität ihnen preiszugeben, um ihnen zu zeigen, dass mehr hinter diesem Zimmermann steckt. als die Gläubigen in Nazareth vermuten würden. Er fand die Stelle im Jesaja-Evangelium, die wir heute in Jesaja 61 finden. Wir können das mal kurz gemeinsam lesen. In Jesaja 61, heute müssen wir nicht mehr aufrollen, wir können blättern. Damals gab es ja noch keine Kapiteleinteilung. War also durchaus schwerer, den Text dann gleich so zu finden. Man musste das Jesaja-Evangelium an sich sehr gut kennen. Jesaja 61 und dort ab Vers 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Jesus hatte nach dieser Stelle Ausschau gehalten, denn diese Stelle beschrieb ihn. Auf ihm ruhte der Geist des Herrn. Wir hatten bereits das letzte Mal gesehen bei der Geschichte seiner Taufe in Lukas 3, Vers 21 und 22, wie der Heilige Geist auf ihn herabkam, auch in Erfüllung der Prophezeiung von Jesaja 11, Vers 1 und 2, wo es heißt, dass der Geist des Herrn auf dem Messias sein würde. Und diese Taufe mit dem Heiligen Geist sozusagen war eine Salbung. Später in Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird ganz deutlich, dass Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist. Und dieses Wort Salbung war deswegen so wichtig für Jesus, weil es eine andere Prophezeiung gab, die ihn als den Gesalbten, den Maschiach, den Messias auswies in Daniel 9 und dort in Vers 24 und 25, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, abgeschnitten von den 2300 aus Daniel 8, Vers 14, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und jetzt Achtung, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut und zwar in bedrängter Zeit. 483 Jahre nach dem Erlass des Artaxerxes in seinem 7. Jahr, dass Jerusalem, nicht nur der Tempel, sondern die ganze Stadt wieder aufgebaut werden dürfe, samt den Mauern. 483 Jahre nach diesem Befehl, im Jahre 27 unserer heutigen Zeitrechnung, wurde Jesus getauft, empfing den Heiligen Geist und wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Er war der Gesalbte. Und so hatte Jesaja in Kapitel 61, Vers 1 gesagt, dieser Gesalbte würde eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, ein Evangelium predigen. Und so lesen wir in der Bibel, zum Beispiel in Markus 1, Vers 15, dass Jesus, nachdem er getauft worden ist, hinausging und predigte in Vers 15 und sprach, die Zeit ist erfüllt. Daniel 9 hat sich erfüllt in diesem Zeitsegment. Und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hatte die Prophezeiung des Alten Testamentes exakt, zeitlich und auch vom Ereignis her erfüllt. Und er wollte, dass seine Heimatgemeinde in Nazareth das auch sieht. Dass er nicht nur der fromme junge Mann war, der sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen. Der fast außergewöhnlich heilig war. Sondern dass er tatsächlich der Prophezeite war. Dass seine Identität tiefer ging als einfach nur jemand, der ein heiliges Leben führte. Jemand, der in der Bibel vorhergesagt war als der kommende Messias. Zurück in Lukas 4 stellen wir fest, dass Jesus nicht den gesamten Abschnitt zitierte, sondern aufhörte mitten in Vers 2. In Lukas 4, Vers 19 sehen wir, dass das Zitat zu Ende geht mit den Worten, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Punkt. In Jesaja kommt jetzt noch der Tag der Rache unseres Gottes. Und für die Juden, die das so im ganzen Stück lasen, war das ein und dasselbe. Das Kommen des Messias war für sie der Tag der Rache, wo der Messias die verfeindeten Römer aus dem Land vertreiben würde, wo er Rache üben würde. Aber Jesus teilte diese beiden Zeitabschnitte, indem er einen Punkt setzte und die Schriftrolle zumachte, bevor er den Vers zu Ende gelesen hatte. Denn Jesus wusste, dass der Messias zweimal kommen würde. Einmal als der, der die gute Nachricht verkündigt, bei seinem ersten Kommen. Und dann einige Zeit später, bei der Wiederkunft, am Tag der Rache des Herrn. Und so hat Jesus selbst durch diese dezente Art, den Bibeltext an der richtigen Stelle zu beenden, deutlich gemacht, was das Missverständnis der Juden über die Rolle des Messias eigentlich gewesen war. Vers 20 ist ein interessanter Vers. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder. Statt jetzt sofort noch beim Lesen des Textes auszulegen und zu sagen, das bedeutet das und das bedeutet jenes und das bezieht sich auf mich, hat er den Text zugemacht, die Rolle zugemacht, zurückgegeben und hat sich hingesetzt. Mit anderen Worten, wäre der Gottesdienst einfach ganz normal weitergegangen, hätte irgendjemand jetzt zur Überleitung ein Lied singen wollen, dann hätte Jesus nicht einmal die Auslegung gegeben. So scheint es mir. Aber die Bibel sagt uns in Vers 20, er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Mit anderen Worten, Jesus wartete auf den Moment, wo er die volle Aufmerksamkeit hatte. Er drängte seine Auslegung der Bibel nicht anderen auf, sondern er wartete darauf, dass sie in Erwartung waren, wie er das dann jetzt auslegen würde. Diese Prophezeiung war eine gewaltige Prophezeiung. Die Juden hofften auf diesen Gesalbten, der die Römer vertreiben würde. Und dann sagt Jesus in Vers 21. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er sagte nicht nur, das bezieht sich auf mich. Er sagte, heute ist die Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Mit anderen Worten, während ich das las, während ich gerade predige, erfüllt sich die Prophezeiung. Denn ich predige euch das Evangelium. Jesus sagte nicht nur, dass er die Erfüllung der Prophetie ist, er lebte die Erfüllung aus. Seine Identität war nicht nur ein Studieren in der Bibel und dann ein Feststellen, das spricht von mir, sondern seine Identität zeigte sich darin, dass er die Prophezeiungen auslebte, dass sie sichtbar waren. Die Prophezeiung aus Jesaja 61 war sichtbar und hörbar an jenem Tag in Nazareth. Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen. Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Die Worte, die sie hörten, wiesen auf eine ganz besondere Herkunft Jesu. Etwas ganz Außergewöhnliches, wie später man immer wieder festgestellt hat. Niemals hat ein Mensch so gesprochen wie Jesus. Das, was er sagte, zog ihre Herzen zu ihm hin. Aber dann gab es etwas anderes. Es gab ihre Erfahrung, ihre langjährige Erfahrung dort in dieser Gemeinde. Sie wussten noch, wer Jesus war. Sie hatten ihn noch krabbeln sehen. Sie hatten doch ihn arbeiten sehen. Ihn auf den Hügel hinaufsteigen und absteigen sehen. Sie waren doch mit ihm bekannt. Sie kannten seine Familie. Und ihre Tradition, ihre Erfahrung, ihre eigenen Beobachtungen standen ihnen im Weg. Diese Frage, ist dieser nicht der Sohn Josefs, ist öfter gestellt worden. Sie findet sich in allen Evangelien. Matthäus hat sie, Matthäus 13, 55, Markus hat sie in Markus 6, Vers 3 und auch in Johannes 6, Vers 42 wird diese Frage aufgeschrieben. Mit anderen Worten, die Evangelisten haben dieser Frage eine große Bedeutung zugemessen. Jesus ist öfter damit konfrontiert worden. Wer bist du eigentlich wirklich? Wir glauben, dass du der Sohn Josefs bist. Aber Jesus war nicht der Sohn Josefs. Josef war vielleicht juristisch sein Vater, weil er für ihn zu sorgen hatte, als Mann seiner Mutter. Aber zwischen Josef und Jesus gab es keine biologische Verbindung. Immer wieder wird diese Frage gestellt. Immer wieder sind Menschen an diese Grenze gestoßen. Wie kann es sein, dass das Kind, das doch so scheinbar offensichtlich von Josef ist, doch nicht von Josef ist? Wie oft geschieht es in unserem Leben, dass wir in der Begegnung mit Jesus das Selbstverständliche nicht mehr für selbstverständlich feststellen können? Dass wir über unsere Beobachtung, über unsere Tradition, über unsere langjährige Erfahrung hinausdenken müssen und oftmals an unseren eigenen Sinnen scheitern. Vers 23. Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen. Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Jesus macht deutlich, dass er ihre Gedanken kannte, denn das hatten sie gedacht. Sie wollten diese Wunder sehen. Und indem Jesus das jetzt sagt, offenbart er schon: Herr, ich bin mehr, als ihr denkt. Ich kenne eure Gedanken. Im Johannesevangelium lesen wir so interessanterweise in Johannes 2, und dort Vers 24 und 25. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Er kannte die Menschen in- und auswendig. Ein Kapitel vor in Johannes 1, da hat er diese Konversation mit Nathanael. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und jetzt Achtung, Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Mit anderen Worten, diese übernatürliche Kenntnis Jesu, jedes einzelnen Menschen, ist ein Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der König Israels ist. Als Jesus sagte: Ihr werdet mir gewiss dieses Sprichwort sagen, als er ihre Gedanken offenlegte, hätten sie wie Nathanael sagen können: Du bist der Sohn Gottes. Denn du kennst unsere Gedanken. Aber seine Brüder und Schwestern aus seiner Heimatgemeinde in Nazareth, die waren nicht wie Nathanael. Und Jesus wusste das. Vers 24, da sagte er, aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland oder in seiner Vaterstadt, in seiner Heimat. Und das gibt uns einen sehr interessanten Hinweis, nämlich, dass unsere Alltagsgewohnheiten, unsere gewohnheitsmäßigen Beobachtungen ein echtes Hindernis sein können, Jesus zu erkennen. In anderen Städten wurde Jesus leichter aufgenommen, weil diese Menschen Jesus sofort als den Prediger, den Wunderheiler annahmen. Aber diese lange Tradition, dieses lange Wissen, dieser lange Zeitraum, wo man Jesus einfach nur als einen ganz normalen Menschen wahrgenommen hatte, das schob sich wie eine Riegel vor das geistliche Verständnis dieser Menschen in Nazareth. Manchmal sind es unsere langjährigen Erfahrungen, all das, was wir in unserem Leben so beobachtet haben, das uns tatsächlich daran hindert, Jesus und seine wahre Identität zu erkennen. Und Jesus wird sehr deutlich. In Vers 25 bis 27 bezieht er sich auf zwei markante Geschichten des Alten Testamentes. Er sagt, er sprach: Aber wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Zidon. Und das war im Ausland. Vers 27, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer, wieder ein Ausländer. Und Jesus macht diesen doppelten Punkt, indem er zwei Beispiele nimmt, unterstreicht er das und macht die Wichtigkeit seiner Aussage deutlich. Manchmal, da können die Propheten dem eigenen Volk nicht nützen, weil das eigene Volk so sehr von Gott entfernt ist. Manchmal haben die Heiden von Gottes Propheten mehr Nutzen als Gottes Volk selbst. Denn Gott wirkt nicht für die, die auf einer Liste stehen in einem Gemeindebuch, sondern Gott wirkt für die, die sich helfen lassen wollen. Nicht, dass Naaman oder die Witwe immer alles richtig gemacht hätten. Nicht, dass sie alles sofort geglaubt hätten. Auch sie hatten ihre Kämpfe. Doch was sie auszeichnete gegenüber den Israeliten waren, dass sie schlussendlich glaubten. Und Jesus sagt, schaut her. Im Gegensatz zu diesen Ausländern, die so wenig wussten und trotz ihrer inneren Glaubenskämpfe dann doch glaubten, haben die Israeliten mit all ihrem Wissen sich von Gott entfernt und konnten vom Propheten nicht profitieren. Und die Lektion ist ja deutlich. Könnte es sein, liebe Bewohner von Nazareth, dass mit all eurem Wissen, das ihr hier in der Synagoge Woche für Woche lest, ihr trotzdem nicht von der Gegenwart eures Schöpfers profitieren könnt, weil eure Herzen zugeschlossen sind vor dem Wirken des Heiligen Geistes? Könnte es sein, dass wir, die wir uns das Volk Gottes nennen in der Endzeit, manchmal nicht einmal vom Wirken Gottes, vom Wirken seiner Propheten profitieren können, weil unsere Herzen so zugeschlossen sind und dass Menschen außerhalb mehr herausziehen als wir? Und als er das gesagt hat, da zeigt sich ein wichtiges Prinzip. Solange man über die Identität Jesu im Unklaren ist, ist man im Unklaren. Aber wenn er sie einmal offenbart hat, muss man sich entscheiden. Entweder man nimmt sie an und man folgt ihm oder man lehnt sie ab und dann wird man zu seinem Gegner. Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Jesus war gekommen als der, der aus der Gefangenschaft befreit, der die zerbrochenen Herzen heilt, der wiederherstellt, der reinigt und der als Arzt gekommen ist. Und diese Menschen verwandeln sich in wenigen Minuten zu Zerstörern. Vielleicht hat Satan versucht und vielleicht hat er wirklich geglaubt, Jesus hier umbringen zu können und dadurch versucht, Daniel 9 zu umgehen. Aber die Prophezeiung hatte gesagt, dass Jesus 3,5 Jahre seinen Dienst verrichten würde als der Gesalbte und die waren noch nicht um. Und so ging Jesus mitten durch sie hindurch und zog weiter. Man kann gegen Jesus nicht gewinnen. Sein Ruhm wurde immer größer. Und in Lukas 7, da lesen wir in Lukas 7, Vers 17, und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Nicht nur in den Dörfern von Galiläa, nein, jetzt national, auf nationaler Ebene war Jesus ein bekannter Mann. Man sprach über ihn, man hatte eine Meinung über ihn. Und natürlich gab es viele Gerüchte über ihn. Und so kommt die Kunde auch zu seinem großen Vorläufer. In Lukas 7, Vers 18 heißt es, und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen. Er hatte auf Jesus hingewiesen. Er war gekommen zum Zeugnis, wie Johannes 1, Vers 6 und 7 sagt, er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Er hatte gesagt in Johannes 1, Vers 29, siehe, das Lamm Gottes. Und doch hat er selbst seine Worte kaum richtig verstanden. Zumindest nicht so, wie er es hätte verstehen können. Denn in Vers 19 sagt er hier, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Selbst Johannes der Täufer, der größte unter den Propheten, die von einer Frau geboren worden sind, so sagt es dann etwas später, Vers 28, selbst er war sich unsicher über die wahre Identität Jesu. Er, der die Prophezeiung jahrelang in der Wüste alleine in seinem Outpost-Ministry studiert hatte, der erfüllt war vom Heiligen Geist seit seiner Kindheit an, seit seiner Geburt. Er war sich nicht sicher, ob Jesus wirklich die Erfüllung der Prophetie war. Könnte es sein, dass mit allem Bibelwissen, was wir haben, wir die Frage der Identität Jesu noch gar nicht gründlich genug studiert haben. Er kannte natürlich Jesaja 61, Vers 1 und folgende. Und wie er dort im Gefängnis saß, hat er vielleicht gehofft, dass Jesus ihn befreien kommt. Dann hieß es nicht in Jesaja 61, dass er den Gefangenen Befreiung verkünden würde. Selbst Johannes der Täufer mit all seiner Erfüllung des Heiligen Geistes konnte nicht sehen oder wollte nicht sehen oder aus welchem Grund auch immer. Er sah jedenfalls nicht, dass dieser Vers geistlich gedacht war und nicht buchstäblich. Falsche Bibelauslegung kann die Sicht auf die Identität Jesu versperren. Und da kann man die Bibel in- und auswendig kennen. Man kann ein gewaltiger Prediger sein, aber falsche Bibelauslegung an einem Vers kann einem die Identität Jesu etwas vernebeln. Ohne dass wir ins Detail darüber gehen, gibt es immer wieder Debatten über die Natur Jesu. Es gibt Debatten über die Frage, ob er ganzer Gott gewesen ist, auch auf der Erde. Und am Ende geht alles zurück auf eine Frage der richtigen Bibelauslegung. Falsche Bibelauslegung kann selbst die größten Propheten ins Wanken bringen. Vers 20 und 21. Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt Achtung, Vers 21. Zur derselben Stunde, also zeitgleich, aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Für die umliegenden Männer und Frauen muss das sehr interessant gewesen sein, für Jesus wahrscheinlich fast ironisch. Während er gerade die Prophezeiung erfüllt, sendet sein eigener Vorläufer, sein eigener Prophet, sendet zwei Abgesandte und fragt, während er die Prophezeiung erfüllt, erfüllst du die Prophezeiung? Und wiederum ist die Antwort von Jesus interessant. Er sagt nicht einfach, ich bin es. Wiederum, so wie in Nazareth, macht er deutlich, dass in dem Moment, wo sie reden und hören, die Prophezeiung sich doch gerade erfüllt. Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden aufgeweckt. Amen wird das Evangelium verkündigt. Die Prophezeiung erfüllt sich. Und übrigens, ganz nebenbei, Klammer auf, Klammer zu. Dieser Vers offenbart, wenn man genau ihn durchdenkt, dass Jesus davon ausging, dass normalerweise, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, dass normalerweise eine Prophezeiung keine doppelte Erfüllung hat. Denn wenn man davon ausgehen würde, dass jede Prophezeiung eine doppelte Erfüllung hat, dann würde die Antwort von Jesus nicht ausreichen. Dann könnte es ja immer noch jemand geben, der noch kommen würde. Nein, es gibt nur eine Erfüllung von Jesaja 61, nur eine. Und die war er. Jesus hat seine Identität immer und immer wieder auf der Grundlage biblischer Prophetie etabliert. Ganz am Ende des Lukas-Evangeliums das Gleiche. In Lukas 24, Vers 27, als die Emmaus-Jünger sich fragen, was am Ende bei all dem herausgekommen ist und traurig sind über die Kreuzigung Jesu. Und er unter ihnen ist, da sagt er nicht: Schaut her, ich bin's. In Vers 27 lesen wir: Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wenn die Leute die Frage gestellt haben, wer bist du? Dann war es Jesu Angewohnheit, mit der Bibel in der Hand zu zeigen, diese Prophezeiung ist meine Identität. Jesus hatte eine prophetische Identität, und wenn wir Jesu Nachfolger sind, werden auch wir eine prophetische Identität haben. Das wird man allerdings nur erkennen, wenn wir wie Jesus unsere prophetische Identität auch ausleben. So wie Jesus der sagen konnte, so steht es im Alten Testament als Prophetie und so tue ich, deswegen bin ich der, von dem dort geschrieben steht. So müssen die Menschen auch sehen und hören, dass wir die dreifache Engelsbotschaft wirklich predigen und ausleben, wenn wir sagen wollen, dass das die Grundlage unserer Identität ist. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, da ist der Vers und das sind wir. Das wird erst wirklich glaubhaft, wenn wie Jesus wir sagen können, während wir hier sprechen und während du uns zuhörst, erfüllt sich Offenbarung 14 vor deinen Augen. Nur in der Demonstration liegt der Beweis einer prophetischen Identität. In Lukas 1 hatten wir bereits gesehen, dass die Engel, allen voran der Engel Gabriel, sehr deutlich die Identität Jesu preisgegeben haben. Lukas 1, Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus ist die griechische Form von Josua oder Joshua und damit ein Typus, natürlich einmal für den berühmten Josua, der das Volk über den Jordan in das verheißene Land brachte. Der Retter, der das Werk abschließt. Gleichzeitig auch etwas weniger bekannt, der hohe Priester Joshua, der zur Zeit der Propheten Haggai und Sacharja gemeinsam mit Zerubabel an dem Wiederaufbau oder dem Beginn des Wiederaufbaus des Tempels beteiligt gewesen ist. Eine Typologie für Führer und für hohe Priester. Und der Name Jesus bedeutet wörtlich übersetzt, Jahwe ist Retter. Und das war seine Identität. Er ist Jahwe. Und er ist der Retter. Nur wovon rettet er die Menschen? Matthäus 1, Vers 21 gibt den zusätzlichen Hinweis und die Erklärung dazu. Matthäus 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn, jetzt kommt die Erklärung, er wird sein Volk erretten, nicht von den Römern und nicht von den Babyloniern und nicht von irgendwelchen Steuern, sondern von ihren Sünden. Das war seine Identität. Seine prophetische Identität hatte damit zu tun, die Menschen von der Sünde, nicht in der Sünde, nicht mit der Sünde, sondern von der Sünde zu retten. Das war seine Identität. Wehe uns, wenn wir einen anderen Jesus malen in unserem Kopf. Wehe uns, wenn wir einen anderen Jesus predigen, der nicht mehr von den Sünden rettet. Wehe uns, wenn wir die prophetische Identität Jesu verwässern. Johannes hat ausgerufen, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Lukas 1, Vers 32, dort lesen wir, im nächsten Vers in Lukas 1 und dort Vers 32, hier sind wir. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wir haben nicht die Zeit, ausführlich darüber zu sprechen, dass er auf dem Thron David sitzen würde. Wir haben hier im Sendemanuskript eine ganze Reihe von Bibelstellen, die das erklären und deutlich machen. Auch im dritten Teil unserer neuen Serie, der Ersehnte, werden wir dazu einige Gedanken noch haben, warum Jesus der Sohn Davids genannt wurde. Warum überhaupt Sohn? Immer wieder wird darüber diskutiert, in welcher Form Jesus Sohn Gottes gewesen ist. Ein komplexes Thema. Aber eins ist ganz sicher. Die grundlegende Idee der Sohnschaft in der Bibel ist bei geistlichen Themen nicht die der ethnischen, biologischen Abstammung, sondern etwas ganz anderes. In Johannes 8, Vers 39, Johannes 8, Vers 39, da heißt es, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Der Sohn tut das, was der Vater tut. Und deswegen heißt es von Jesus, dass er in Johannes 5 gesagt hat, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Sohn tut, was der Vater tut. Jesus war deswegen im höchsten Sinne der Sohn Gottes, weil alles, was er tat, war das, was Gott der Vater tat. Aber in einem noch spezifischeren Sinne sollte Jesus der Sohn Gottes genannt werden. Vers 35 in Lukas 1, Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Durch die Fleischwerdung, durch die Inkarnation Jesu, war er in einem besonderen und außergewöhnlichen Sinne der Sohn Gottes. Lukas 2 und aus Vers 11 noch ein Gedanke dazu. Die Engel, hier auch wieder ein Engel, sagt über die Identität Jesu, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr, der Messias? Das Interessante hier ist das Wort Retter, Soter, das im Griechischen hier verwendet wird und im Lukas-Evangelium nur noch in Lukas 1, Vers 47 vorkommt, wo es heißt, und Lukas 1, Vers 47, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Also in Lukas 1 wird das Wort Soter für Gott verwendet. In Lukas 2 wird das Wort Soter, Retter, für Christus verwendet. Noch einer dieser vielen, vielen Hinweise, die deutlich machen, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist und Gott war. Aber Jesus nannte sich nicht nur Gottes Sohn, er nannte sich vor allem auch gerne Menschensohn. Und dieses Wort Menschensohn bedeutet zunächst einmal nichts weiter als Mensch. Er war ganzer Mensch. In Psalm 8, und dort Vers 5 heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Dieser Parallelismus macht deutlich, Sohn des Menschen heißt einfach der normale, vergängliche, sterbliche Mensch in all seiner Schwachheit. Jesus war nicht nur Gottes Sohn, er war nicht nur der Retter, er war nicht nur Jahwe, er war gleichzeitig hier auf Erden. Und es ist seitdem immer noch der Mensch, der Sohn des Menschen. Dieser Begriff Menschensohn ist vor allem geprägt worden durch das alttestamentliche Buch Hesekiel, wo der Prophet Hesekiel fast durch das gesamte Buch immer mit den Worten angesprochen wird, Menschensohn. Hesekiel sieht dort ganz am Anfang des Buches eine große Vision, dort am Fluss Kebar, wo er die Herrlichkeit, ein Abbild der Herrlichkeit Gottes sieht, mit all diesen Cherubim und den Rädern ineinander, sehr komplexes Kapitel, sehr interessant zu studieren. Und dort sieht er in Hesekiel 1, Vers 26, einen Thron ganz oben, und es heißt dort, und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein, oben auf dem Gebilde des Thrones, aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Hesekiel war derjenige, der Gottes Herrlichkeit gesehen hat, und Gott sah aus wie ein Mensch. In der Folge wird Hesekiel immer als der Menschensohn, der Menschensohn, der Menschensohn angesprochen. Zum Beispiel in Hesekiel 2, Vers 1 und 2. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Jetzt Achtung. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Hier gibt Gott ein Gebot an den Menschen. Und dann, das ist eine unfassbare Passage, während der Mensch die Worte Gottes hört, kommt der Geist in ihn, und der Geist bewirkt in dem Menschen, dass der Mensch das Gebot Gottes, in dem Fall aufzustehen, befolgt. Das ist die Idee, die in Hesekiel 36 angesprochen wird, wo Gott sagt, dass er seinen Geist ausgießen möchte, damit er in uns den Gehorsam bewirkt. Hesekiel war 30 Jahre alt ungefähr, so sagen uns die Kommentatoren, als er am Fluss den Himmel geöffnet sah, die Herrlichkeit Gottes sah, die Stimme Gottes hörte und dann der Heilige Geist in ihn kam. Es gibt noch jemanden, der 30 Jahre alt war, an einem Fluss stand, den Himmel geöffnet sah und den Geist Gottes auf sich herabkommen sah und die Stimme Gottes hörte. Und das war Jesus, der Menschensohn. In Daniel Kapitel 7, da finden wir ebenfalls den Menschensohn in Vers 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm, dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Der Begriff Menschensohn war ebenfalls ein Begriff für das König oder für den König, der das Königreich Gottes regieren würde. Das schon in Daniel 2 angekündigt worden war. Und wenn Jesus sich selbst Menschensohn nannte, dann immer auf dieser Vorlage des Alten Testamentes. Noch eine letzte Geschichte zum Schluss. In Lukas 9 und dort ab Vers 18. Lukas 9 ab Vers 18, dort heißt es, und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Was glauben die Menschen, wer ich bin? Vers 19, sie antworteten und sprachen für Johannes den Täufer, andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Bemerken wir hier, dass die Jünger Jesu sehr aufmerksam und sehr differenziert beobachtet hatten, wie Jesus bei den Menschen ankommt. Wären wir in der Lage, ein so genaues und so differenziertes Bild zu geben, wie die Menschen in unserer Umgebung Jesus Christus sehen? Vers 20. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und das ist natürlich noch viel entscheidender. Für wen halten wir Jesus? Eine Sache ist zu wissen, wie die Menschen Jesus sehen, aber wer ist Jesus Christus für dich? Und wer ist Jesus Christus für mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Und wir kennen den Parallelbericht aus Matthäus 16, Vers 16 und 17, wo deutlich wird, dass diese Erkenntnis nur von Gott selbst geschenkt werden kann. Vers 21, er ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Die Menschen hatten ein falsches Bild vom Messias. Und deswegen war es besser, gar nicht erst die Identität offen hinauszuposaunen, sondern damit zu warten, bis die Menschen überhaupt die Prophetie erst einmal richtig verstehen würden. In der gleichen Art und Weise ist es oftmals gut, auch in der Mission, die eigene prophetische Identität als das Volk Gottes der Endzeit erst einmal zurückzuhalten, bis die Menschen erst einmal die Prophetie selbst studieren, um dann zu sehen, was Gottes Wort eigentlich wirklich sagt. Aber es geht noch weiter über die Identität Jesus in diesem Kapitel. Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus war ja gekommen als der Messias und musste fast seine gesamte Wirkungszeit als Messias sich selbst verleugnen und ständig den Menschen sagen, sagt es nicht, dass ich der Messias bin. Stell dir vor, du bist der Gesandte des Himmels und hast alle Lizenzen von Gott, dem Vater selbst und bist ständig gezwungen, das nicht sagen zu dürfen, einfach weil das anderen dann mehr helfen würde. Jesus verleugnete sich selbst. Philipper 2, Vers 5 und folgende macht sehr deutlich, wie Jesus all das zurückgelassen hat, was er im Himmel hatte, und wie er sein Kreuz aufnahm. Seine Identität hat damit zu tun, dass er sich selbst verleugnet. Für viele Menschen bedeutet Identität finden, das eigene Ich zu stärken, das eigene Ich zu finden. Jesus sagt, meine Identität besteht darin, dass ich mich selbst verleugne. Besteht unsere Identität auch darin, dass wir uns selbst verleugnen? Jesus sagt, wer mir nachkommen will, wer mein Jünger sein will, wer auch Christ sein möchte, für den muss das gelten. Vers 24, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Seine Identität bestand darin, dass er sein Leben verlor, um unseretwillen. Johannes 10, Vers 11 sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 25, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jemand, der die erste Identitätskrise hatte, war Satan, der glaubte, er ist nicht gut genug geehrt. Er muss eine höhere Position haben und er glaubte, er könne das ganze Universum gewinnen und er wusste nicht, dass selbst wenn er das Universum gewinnen würde, es ihm nichts nützen würde, wenn er deswegen sich von Gott trennen müsste, denn Gott ist die Quelle des Lebens und was nützt das ganze Universum, wenn ich doch sterben muss? Die Identitätskrise des Satan hatte genau damit zu tun. Vers 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Jesus sagt nicht nur, wer sich meiner schämt, sondern meiner und meiner Worte. Jesus hat seine Identität immer mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes verknüpft. Man kann nicht zu Jesus stehen und die Bibel verleugnen, die Bibel kritisieren oder die Bibel für weniger wichtig halten, wie das so oft geschieht im heutigen Christentum. Und dann kündigt Jesus diese Demonstration, seine Identität an, als er sagte, Vers 27, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Mit drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, besteigt er diesen hohen Berg, um zu beten. Und es heißt in Vers 29, Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Seine Gottheit wurde sichtbar. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist schon interessant, wie Erlöste mit dem Erlöser über die Erlösung beraten. Mose und Elia, die Repräsentanten von Gesetz und Prophetie, gemeinsam mit ihm. Wiederum ein Hinweis, welche enorme Rolle das biblische Wort in seiner Identität hat. Vers 32, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen. Die eine, Mose eine und dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Wie oft passiert es, dass wir die größten Momente verpassen, vielleicht sogar durch Schlaf, wodurch das Gesetz und die Propheten die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu so sehr aufstrahlen würde, wenn wir doch nur aufmerksam gewesen wären. Und während er dies sagte, überschattete eine Wolke sie, und es heißt in Vers 35, und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Schlussendlich ist es Gott der Vater, der hörbar für Petrus und für Johannes und Jakobus bestätigt, das ist mein Sohn. Aber er sagt das nicht nur, um ihn zu identifizieren, er sagt es, um die Identifikation Jesu mit einem Auftrag zu verknüpfen, auf ihn sollt ihr hören. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du Jesus Christus richtig kennenlernen? Dann studiere sein Wort und sei bereit, auf ihn zu hören. Und er wird sich dir offenbaren. Gott segne dich in deiner Entscheidung. Und nächste Woche werden wir einen weiteren Aspekt studieren aus dem Leben Jesu, wie uns das Lukas-Evangelium das offenbart. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet hier auf Juhl Media TV. Bis dahin wünschen wir euch Gottes Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.